Wir sind in der Offenbarung Kapitel 21. Wie geht's euch heute? Ja, gut. Ich möchte euch zu Beginn ein paar Fragen stellen. Geht's dir manchmal so, dass du vielleicht die Nachrichten schaust, siehst, was so abgeht in dieser Welt, wo irgendwelche Fanatiker anderen die Köpfe abschneiden und wo Kinder verhungern und missbraucht werden? Und denkst du dir manchmal, hey, diese Welt ist so krank, das ist kaum noch auszuhalten? Oder vielleicht, wo du selber schlecht behandelt wirst oder belogen wirst oder betrogen wirst oder gemobbt wirst oder irgendjemand bricht dir das Herz und du denkst ja, ich habe genug davon, ich habe es satt, schon mal gedacht, will einfach weg, sich eh nach einer besseren Welt gesehnt. Oder vielleicht hast du je Beziehungsstress gehabt oder irgendwo anderen Stress oder Streit und dir gedacht, hey, ich bin so müde, ich bin so ausgebrannt. Ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will Frieden haben. Hast du dich je nach Frieden gesehnt? Vielleicht ausgenutzt gefühlt und nicht genug wertgeschätzt, nicht genug geliebt von deinen Eltern oder deinem Partner. Oder vielleicht, dass du dich einsam fühlst und dir gedacht hast, Mann, ist das alles hier? Ich will einfach nur weg, ich sehne mich nach wahrer Liebe. Oder warst du vielleicht jemals frustriert mit dir selbst? Hast dich je selbst schon so satt gehabt, dass du dir gedacht hast, Mann, ich halte es mit mir selber nicht mehr aus. Mach immer wieder denselben Fehler, immer wieder dieselbe Sünde, ich verletze andere Menschen, ich gehe mir selber auf den Keks mit meinen schlechten Angewohnheiten und meinen Süchten. Am liebsten würde ich von mir selbst weglaufen, aber ich weiß, weglaufen bringt's nicht, weil ich mich selber immer mitnehme und das ist das Problem. Aber ich wünsche mir, anders zu sein, ich wünsche mir, besser zu sein, perfekt zu sein. Und andersrum, kennst du auch Zeiten, in denen du dir denkst, am liebsten wäre es mir die Zeit, könnte stillstehen, wenn dieser Moment nur für immer dauern könnte. Vielleicht ein atemberaubendes Naturereignis, weiß nicht, Sonnenuntergang über dem Grand Canyon oder sitzt am Strand in Hawaii und alles ist so friedlich und so wunderschön und du denkst, ach, hier könnte ich bleiben, so könnte es bleiben. Oder vielleicht ist es ein Symphoniekonzert oder irgendwas Schönes, wo du dir denkst, wow, diese Schönheit, die fesselt mich, das nimmt mich ein. Zeit steht still. Oder vielleicht liegst du in den Armen eines geliebten Menschen. Oder hast eine super Zeit mit deiner Familie oder mit Freunden und du sagst, hey, so könnte es für immer bleiben. Kennst du das? Und wir haben diese Sehnsüchte in uns nach wahrer Schönheit und nach wahrer Liebe und nach wahren Frieden, eigentlich nach einer perfekten Umwelt und nach einer perfekten Beziehung und selbst perfekt zu sein. Und warum haben wir diese Impulse in uns? Weil es das gibt. Wir haben Heimweh. Und es ist nicht nur irgendwie so eine grausame Ironie des Schicksals, dass wir diese Empfindungen haben, diese unerfüllten Impulse in uns. Nee, wir haben das, weil es das gibt. Es gibt diese Welt, es gibt diese Beziehung, es gibt diese Liebe, es gibt. Das ist nicht in dieser Welt. Und wenn immer die Menschen in ihrer Arroganz versucht haben, den Himmel auf der Erde zu schaffen, aus eigener Anstrengung, dann war das ein Desaster. Egal was, ob es die französische Revolution war mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. kannst du knicken, guck mal an, was passiert ist. Die Köpfe sind gerollt. Dann kam Napoleon und hat ganz Europa in den Krieg gestürzt. Oder denkt an das Dritte Reich oder den Kommunismus. Die Leute, die Illusion hatten, wir können das Himmelreich auf Erden schaffen. Sie haben das Paradies versprochen, aber was war es? Die Hölle auf Erden war es. Das ist das Beste, was wir tun können. Und es wird immer so sein, wenn unvollkommene Menschen versuchen, das Perfekte zu schaffen. Wir sind unfähig dazu. Wir sind das Problem. Wir sind Sünder. Wir sind böse im Herzen und selbstsüchtig. Aber C.S. Lewis hat diese Beobachtung beschrieben, dass es für jedes Verlangen in uns etwas gibt, was dieses Verlangen stillt. Deswegen ist dieses Verlangen, dieses Bedürfnis in uns. Also wir haben Hunger und Durst, weil es etwas zum Essen und etwas zum Trinken gibt. Wir haben einen Sexualtrieb, weil es das andere Geschlecht gibt. Aber er beschreibt diese Beobachtung, dass es etwas in uns gibt, eine Sehnsucht, die nichts in dieser Welt und niemand in dieser Welt erfüllen kann. Und das ist ein Fingerzeig, das heißt, dass es jemanden geben muss, der außerhalb von dieser Welt ist. Es ist ein Fingerzeig auf Gott hin, auf Gottes Reich, auf unsere wahre Bestimmung. Und ich bin mir sicher, die ersten Menschen, Adam und Eva, haben sich öfter mal gedacht, hey, hier könnte ich bleiben. So könnte ich ewig leben, als sie hier in diesem perfekten Garten waren, in dieser perfekten Umwelt und als sie spazieren gegangen sind mit Gott, diese wunderbare persönliche Beziehung mit Gott hatten. Ach, hier könnte ich ewig bleiben. Frieden mit Gott, dem Schöpfer der wunderbarsten, schönsten, liebevollsten, herrlichsten Person im ganzen Universum. Und in Beziehung mit ihm waren sie glücklich und waren sie völlig erfüllt. Aber ihr wisst, was dann passiert ist. Mein Gottes Plan war, dass es immer so sein und immer so bleiben hätte sollen. Aber dann haben die Menschen sich abgewandt von ihrem Schöpfer und sie haben rebelliert gegen Gott. Warum? Wegen dieser Lüge, dass es was Besseres gibt und dass sie größer sein können und dass sie was Besseres haben können. Und die Menschen haben ihre Unschuld verloren, ihre Schuldlosigkeit und damit auch diese Intimität mit Gott und auch miteinander. Sie haben begonnen, sich zu schämen, begonnen, sich zu verstecken und zu belügen und wegzulaufen. Und ihr kennt die Geschichte, hat nicht lang gedauert bis zum ersten Mord. Menschen sind gefallen, abgefallen von Gott und damit gefallen auch von seiner Herrlichkeit, von der Ewigkeit. Und wir wissen aus dem Römerbrief, die ganze Schöpfung ist mit uns gefallen und der Vergänglichkeit unterworfen und der Tod kam in die Welt, in die Schöpfung, in unsere Beziehungen, Trennung und Scheidung und Entfremdung, auch in unsere Beziehung mit Gott. Und seither stöhnt die ganze Schöpfung mit uns nach Erlösung, nach Befreiung, nach Wiederherstellung von dem, wovon wir gefallen sind. Wir sagen, ach, ich habe so satt. Und ach, wäre es nur anders. Wir haben Heimweh, werden wir nur wieder da. In der Herrlichkeit, im Paradies. Danach sehnt sich dein Herz, mein Herz. Es sehnt sich nach Gott, ob dir das bewusst ist oder nicht. Und Gott sehnt sich nach dir. Gott liebt dich. Und er hat über die Jahrhunderte zu den Menschen gesprochen, durch die Propheten und durch ganz eindrückliche Bilder im Alten Testament. Er hat die Menschen vorbereitet auf den Retter, auf den Weg zurück. Und das feiern wir zu Weihnachten. Das Licht scheint in die Finsternis. Gott selbst ist aufgebrochen zu einer Rettungsmission. Und er wurde Mensch in Jesus Christus. Und er hat ein perfektes, ein sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Ein heiliges Leben, ein heiles Menschenleben. Und er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und er hat gesagt in Johannes 12, Vers 46, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Er will uns rausholen aus diesem Loch hier. Und am Kreuz hat er unseren ganzen Müll, unsere ganze Schuld auf sich geladen und die neutralisiert, die aus der Welt geschafft, weggeschafft, die Schuld gesühnt und dadurch ist unsere Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer, geheilt. Und als Beweis, dass es so ist, ist Jesus auferstanden und er bietet dir und mir ein ewiges Leben an, sein ewiges Leben mit Gott in seiner Herrlichkeit als unverdientes Geschenk. Und er lädt uns ein, umzukehren, zurückzukehren, nach Hause, zurück in den Garten, zurück in das Paradies, zurück in die Gemeinschaft mit Gott, zurück in seine Familie, zurück unter seine Herrschaft, in sein Reich, ins wahre Leben. Das ist das Evangelium. Das ist seine Einladung für dich heute Morgen. Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und dass du jetzt mit Gott bist und in der Ewigkeit mit ihm sein wirst? Beziehung mit ihm. So wunderbar. Das Einzige, was wir tun müssen, ist umkehren zu ihm und sein Geschenk der Vergebung in und durch Jesus anzunehmen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir können teilhaben an seiner Auferstehung. Und dann hat Jesus gesagt, glaubst du das? Glaubst du das? Jesus ist immer persönlich geworden. Es geht ihm nicht um äußerliche Religiosität, dass wir hier sitzen und Stühle wärmen und irgendwelche Dinge abspulen. Es geht Jesus immer um persönlichen Glauben. Und für mich hat es eine lange Zeit gedauert, bis ich das kapiert habe. Jeden Sonntag in die Kirche gelaufen, das Programm abgespult und nichts geschnallt. Es war nicht persönlich. Hast du deine Selbstgerechtigkeit schon losgelassen? All diese Selbsterlösungsversuche losgelassen und hast du dich Jesus anvertraut? Als seinen persönlichen Retter und dem, was er für dich persönlich getan hat. Hast du ihm dein Leben übergeben? Hast du Jesus und hat Jesus dich? Das ist, worauf es ankommt. Dann bist du errettet, dann bist du erlöst aus der Gefallenheit und versöhnt mit Gott. Und dann hast du ewiges Leben schon jetzt, es beginnt schon hier. Es wird nur perfekt, vollendet in der Ewigkeit. Und dann steht dein Name im Buch des Lebens, von dem wir letzte Woche gelesen haben. Dann hast du die Ewigkeit, dann hast du ewiges Leben. Schon jetzt in deinem Herzen und sicheres Erbe für die Ewigkeit. Es ist schon gesät wie ein Same und der ist am Wachsen und er wird vollends aufblühen, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Wir zu ihm gehen und du ihn von Angesicht zu Angesicht siehst und ihm gleich bist in seiner Herrlichkeit. Also wir haben als Christen schon diese schon jetzt Erfahrung hier. Aber es ist auch eine noch nicht ganze Erfahrung. Das Perfekte kommt noch, die perfekte Realisation von dem, was wir in Jesus haben. Wenn er wiederkommt, wird alles wieder perfekt sein. Wie damals im Garten. Und hier in der Offenbarung 21 und 22 haben wir einen Einblick in diese Zeit. In das Reich Gottes, in seiner Perfektion, in seiner Vollendung. Vorschau auf die erlöste Erde und die Ewigkeit mit Gott. Wir werden sehen, der Garten, das Paradies ist wiederhergestellt. werden die Braut Christi sehen, Gottes perfekte Gegenwart unter den Menschen. Letzte Woche haben wir gesehen, was nicht mehr ist. Wir haben das letzte Gericht gesehen. Und wir haben gelernt, dass alle Feinde Gottes in den Feuersee geworfen wurden, in die Müllverbrennung dieses Universums. Das christenverfolgende Tier und der falsche Prophet und der Teufel und am Ende der Tod selbst und alle, die nicht mit Jesus sind, die nicht im Buch des Lebens stehen. In Vers 27 lesen wir, und alles Reine wird nicht in sie, in die heilige Stadt hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Es bleiben nur die Jünger Jesu über. Die, die Jesus möchten, die mit ihm sein wollen, die er reingewaschen hat durch sein Blut von ihrer Schuld. Und wir werden lesen, es wird kein Tod mehr sein und es wird keine Trauer mehr geben und es wird kein Weinen mehr geben und es wird keinen Schmerz mehr geben, hier im Vers 4. Und Gott sagt, ich mache alles neu. Ist das nicht toll? Wir mögen neues Zeug, oder? Oh, mein neues Auto. Oder das neue Handy. Oh. Neue Sachen sind toll. Gott sagt, ich mache alles neu. Alles. Inklusive dir selbst. Hey, das ist eine tolle Verheißung. Ich schaue mich in den Spiegel morgens und ich denke mir, Herr, ich bin bereit. Mach mich neu. Es geht bergab. Alles neu. Uns, die Schöpfung. Ich kann nicht drauf warten. Mir ist gestern das Kreuz wehgetan. Ich habe diese Woche viel in der Halle gearbeitet. Und ich bin es ja nicht gewohnt, gell? Und alles neu. Und ich werde geduldig sein. Und liebevoll sein. Und selbstlos sein. Und barmherzig sein, oh, das wird wunderbar sein. Alles neu. Und unsere Beziehungen, Beziehung mit Gott auch, alles runderneuert. Alles wird wieder rundlaufen. Und das Beste von dem Ganzen, wir lesen hier, Gott wird da sein. Wir werden in Gottes Gegenwart sein. Gottes Gegenwart wird mit uns sein. Seht ihr Vers 3, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Kapitel 22, Vers 3, blättert mal um. Und keinerlei Fluch wird mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das heißt, wir werden dieses Siegel, Brandzeichen, ne? Du gehörst zu mir, darum geht's hier. Wir werden sein Eigentum sein und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott werde über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er wird die Quelle des Lebens sein. Er wird all deinen geistlichen Durst stillen. Und wir werden vollkommen zufrieden sein. Das ist eine Erfahrung, die wir hier eigentlich gar nicht völlig kennen. Aber wir werden völlig zufrieden sein. Lasst uns mal den ganzen Abschnitt lesen. Heute die ersten 8 Verse hier in der Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Keulen befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Bah, das ist der zweite Tod. Es gibt im Wesentlichen drei Auslegungstraditionen über diese Stelle hier. Das eine ist eine buchstäbliche Auslegung, vor allem die Futuristen bevorzugen die. Also dass es hier wirklich um einen neuen Planeten Erde, um ein neues Universum geht, das wiederhergestellt ist von dem Fall. Das neue Jerusalem ist eine echte irdische Stadt der Erlösten, in der die Erlösten wohnen werden. Und das zweite ist eine geistliche Deutung dieser Verse. Also manche sehen das Ganze hier, Kapitel 21 und 22, als ein Bild für unsere himmlische Existenz in der Ewigkeit. Und das dritte ist auch eine geistliche Deutung. Andere sehen es, neuen Himmel und neue Erde, als ein Bild für die neue Schöpfung, die wir sind in Christus. 2. Korinther 5 steht das. Als ein Bild für das Leben unter dem neuen Bund im Gegensatz zu dem Leben unter dem alten Bund oder unserem Leben vor Christus. Unser neues Leben in Christus, das hier beschrieben wird in Bildsprache. Und das neue Jerusalem ist die Braut Christi, die Gemeinde im Bild eines neuen Allerheiligsten. Also ein Bild für die geistliche Realität der Gläubigen, die wir schon hier und heute erfahren können. Und viele glauben an eine Kombination eigentlich von diesen Auslegungen und ich persönlich gehöre auch dazu. Ich glaube, es gibt schon eine Schon-Jetzt-Komponente in Christus, die wir hier beschrieben sehen. Geistliche Segnungen als Gemeinde Jesu, die wir heute schon erfahren können. Die Segnungen des neuen Bundes. Versöhnung mit Gott ist der neue Bund. Versöhnung mit Gott durch das Blut, durch das Leben Jesu. Aber ich glaube sicher, es ist hier auch eine zukünftige Komponente. Ein Bild davon, wie es sein wird, wenn unsere Erlösung wirklich vollendet ist und die Gemeinde, die Braut Christi, vollendet ist und verherrlicht ist in der Ewigkeit. Diese Verheißung von einem neuen Himmel und einer neuen Erde geht zurück auf Jesaja. Prophet Jesaja, Kapitel 65, Vers 17. Ich glaube, nächste Woche werden wir da sein, in der Stelle, Dienstagabends. 65, 17 in Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe, denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Und ich werde über Jerusalem jubeln, über mein Volk mich freuen, und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Und die neutestamentlichen Schreiber sagen uns, es ist heute hier unter dem neuen Bund in Jesus erfüllt. 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, werden wir geistlich lebendig, werden wir geistlich neu geboren. Das heißt, wir sind jetzt nach unserer Bekehrung nicht mehr dieselben wie vorher. Da ist was passiert mit uns. ist was Radikales passiert mit uns. Es sagt ja nicht nur, wir haben einen neuen Anstrich bekommen oder wir sind irgendwo reformiert worden. Nee, es ist so krass, dass Gott sagt, es ist eine neue Schöpfung. Da ist was ganz was Neues entstanden. Beste Bild für mich ist dieses Bild der Metamorphose, wo so eine kleine, unscheinbare, hässliche Raupe, die am Boden im Dreck rumkriecht, irgendwann auf den Baum hochkriecht und sich verpuppt. Und dann in diesem Kokon passiert etwas. Dieses Wesen wird umgewandelt. Und wenn dieser Kokon aufbricht, dann, was kommt hervor? Keine Raupe mehr, sondern ein Schmetterling. Ist noch immer irgendwie dasselbe Wesen, aber doch ganz neu, ganz anders. Eine neue Schöpfung, es kann fliegen. Es ist wunderschön, es ist herrlich. Es wird mit uns passieren. Und das ist mit uns passiert. Als wir uns zu Jesus bekehrt haben, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind nimmer dieselben. Es gibt diese Geschichte vom Kirchvater Augustinus, der sehr unmoralisches Leben gelebt hat vor seiner Bekehrung. Und eines Tages ist er so einer Konkubine von ihm begegnet auf der Straße und sie hat gesagt, hallo Augustinus, ich bin's. Und er hat sich umgedreht und ist weggelaufen und hat gesagt, aber ich bin's nicht. Und das stimmt, du bist es nimmer, ich bin es nimmer. Wir sind neu. Wir sind nimmer Sünder, wir sind Heilige in Jesus. Wir müssen nicht mehr so leben, wie wir früher gelebt haben. Wir dürfen ein neues Leben leben. Wir müssen nicht mehr Sklaven der Sünde sein. Sklaven von unseren sündigen Impulsen, getrieben von unseren Süchten und Trieben und Emotionen. Wir können anders leben, beherrscht vom Heiligen Geist. Heiliges Leben, ein heiles Leben. Die Frucht des Geistes bringen. Oh, das ist wunderbar. Liebe und Friede und Freude und all diese guten Dinge. Das ist Lebensqualität. Ich war ein Zornbinkel, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Hatte echtes Problem mit meinem Zorn, hatte nicht unter Kontrolle. Bin ständig explodiert, habe ständig Menschen verletzt. Hat meistens nicht lang gedauert. Ich bin hochgegangen, ein paar Minuten später war wieder alles okay. Bin dann meistens hoch in mein Zimmer, Tür zugeknallt. Dann bin ich wieder runtergekommen und habe so getan, als wäre nichts passiert, aber es ist was passiert. Da waren Menschen verletzt. Meine Schwester hat es besonders oft abgekriegt. War nicht in Ordnung. Und als Jesus in mein Leben gekommen ist, ist Frieden in mein Leben gekommen. Frieden mit Gott. Und irgendwie hat das Frieden in mein Herz gebracht und irgendwann ist mir aufgefallen, hey, du bist schon lange nicht mehr explodiert. Und Halleluja, das ist Lebensqualität. Wir dürfen anders leben. Und ich preise den Herrn dafür. Das ist ein Punkt, wo der Herr mich so ziemlich schnell verändert hat. Andere Dinge sind viel zäher und langsamer. Da kämpfe ich jeden Tag damit. Aber ich bin immer dasselbe. Er ist dabei, uns zu verändern. Und Leute, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind, werden wir vollendet sein. Ein vollendetes Kunstwerk, fertig. Verherrlicht, ihm gleich, ihm ähnlich. Und es wird herrlich sein. Ich glaube, Jesus war die heilste Person, die je gelebt hat. Und ihm ähnlich sein, wow. Wow. Also Jesus sagt, ich mache alles neu. Neues Herz, neue Impulse, neues Leben. Das Alte ist vergangen, das Alte ist erledigt, das Alte ist vergeben, wir sind frei davon. Und ich möchte das zusprechen heute Morgen. Egal, was du getan hast in deinem Leben vor Jesus. Egal was. Ob du ein Ehebrecher warst, ein Hurer, ein Mörder, ein Dieb, ein Betrüger. Egal, es ist bereinigt, es ist vergeben, es ist weg. All diese Dinge, die dir leid tun, all diese Dinge, wofür du dich schämst, es ist hinweggetan. Du hast echt einen neuen Start bekommen in Jesus. Du musst dich nicht mehr verdammt fühlen. Du musst dich nicht mehr selber fertig machen. Du musst dich nicht mehr anklagen lassen. Ich glaube, Martin Luther hat gesagt, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Also schon jetzt in Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Wir sind Heilige, wir sind nicht mehr Sünder. Wir sind Heilige, das ist unsere Identität. Aber Petrus schreibt im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13, und er hat gelebt unter diesem neuen Bund, aber er schreibt trotzdem, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ist eine Anspielung auf Jesaja 60. Und dein Volk, sie werden Gerechte sein und werden das Land besitzen auf ewig. Also wir haben schon jetzt, aber noch nicht ganz. Erneuerung der ganzen Schöpfung kommt noch. Aber ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Hier im Kapitel 20, im Vers 11 haben wir das gelesen, vor seinem Angesicht, Angesicht Gottes, die Erde entfloh und der Himmel. Und dann lesen wir weiter hier im Vers 1, und das Meer ist nicht mehr. Das Meer, oft ein Symbol für heidnische Nationen. In der Gemeinde gibt es keine Heiden mehr, Leute. Römerbrief 11 lesen wir, dass die Gläubigen aus dem heidnischen Hintergrund eingepfropft sind in Israel, in das Volk Gottes. Und wir sind zusammengepappt mit den gläubigen Juden, den messianischen Juden. Wir sind zusammen ein neuer Leib. Und in der Ewigkeit, auf der neuen Erde, werden nur mehr Jünger Jesu existieren. Wir werden sehen, da wird ein Allerheiligster sein, aber kein Meer mehr. Sorry für alle, die den Strand mögen. Ich bin ein Bergmensch. Mich juckt es nicht. Nee, ich glaube nicht, dass das hier wirklich gesagt wird, dass es kein Meer mehr geben wird. Das ist ein Bild. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dieses Bild von einer Stadt als eine Frau kommt uns bekannt vor, oder? Ja. Haben wir schon ein bisschen anders gesehen im Kapitel 17. Da haben wir die Hure gesehen, die Hure Babylon, die untreue Hure. Hier sehen wir das neue Jerusalem als Braut Christi. Im Kapitel 2, im Vers 9 lesen wir, sie ist die Braut des Lammes. Und wer ist es? Wovon spricht es hier? Wer ist die Braut Christi? Wir, die Gemeinde, im Epheser 5 lesen wir das. Hebräer 12, Vers 22 wird uns gesagt, ihr seid gekommen, das ist schon passiert, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln aufgeschrieben sind und zu Gott. Also Zion ist gleich Jerusalem. Es beschreibt unsere geistliche Realität als Gemeinde Jesu. In alttestamentlicher Sprache. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Wohnung Gottes. Wir sind die Stadt, die auf einem Berge ist, hat Jesus gesagt. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind die Braut Christi. Hebräer 11 lesen wir, wir sind auf der Erde, oder diese Stadt ist auf der Erde, aber sie hat ihr Fundament im Himmel. Wir wissen, wer das Fundament ist, Jesus. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Wir sind die Braut Christi. Was für ein wunderbares Bild. Das Bild von einer Braut. Ich meine, das ist die intimste Beziehung, die wir kennen auf der Erde. Die Beziehung zwischen einer Braut und ihrem Bräutigam. Die Ehe ist eine Illustration für die Beziehung, die Jesus mit uns haben will. Ich meine, das ist der tiefste Sinn. Deswegen gibt es Ehe in dieser Welt. Im Himmel wird es nicht mehr geben, da ist die Erfüllung da. Aber deswegen hat Gott uns als Männer und als Frauen erschaffen. Ich meine, er hätte uns als Zwitter erschaffen können, die sich durch Bestäubung vermehren oder so. Aber nein, er hat uns als geschlechtliche Wesen, als Männer und Frauen geschaffen. Und es gibt noch ein paar mehr Gründe, aber das ist der tiefste Grund. Epheser 5, Vers 31, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden zu einem Fleisch. zu einer Einheit. Und dieses Geheimnis ist groß, aber ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Diese Beziehung wollen wir darstellen in dieser Welt durch unsere Ehen. Das ist die hohe Berufung der Ehe. Epheser 5, Vers 33 heißt weiter: Jeder Ehemann von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber habe Ehrfurcht vor dem Mann. Liebesbeziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde darstellen. Also Gott hat uns als Männer und Frauen erschaffen. Mit all dieser Anziehung, die da ist, mit all dem Knistern, was da ist zwischen Mann und Frau. Gott hat die Ehe geschaffen, diese intimste aller Beziehungen. Dieses Einswerden, dieses einander hingeben von zwei Personen, dieses Einswerden von zwei Personen. Meine Frau war die Jennifer Lane, bevor sie mich geheiratet hat. Und dann hat sie mich geheiratet, jetzt ist sie die Jennifer Weber. Sie trägt meinen Namen. Sie hat meinen Namen angenommen. Warum? Weil wir eins sind. Und ich persönlich finde es schade, dass diese gute biblische Tradition immer mehr verkommt. Wir sind eins. Und ich will hier niemandem zu nahe treten, bitte. Jeder kann seine Entscheidung treffen. Aber ich finde, es ist ein schönes Bild, es ist eine schöne Tradition. Wir sind eins. Die Jennifer war Miss World. Logisch, ne? Ich war Mr. World. Das ist eine Überraschung für euch, gell? Aber wisst ihr, jetzt sind wir Christen. Wir haben seinen Namen angenommen. Er ist unsere Identität. Wir sind die Braut Christi. Wir lieben ihn und er liebt uns. Er hat sich uns hingegeben, wir geben uns ihm hin. Und unsere Ehe, Braut und Bräutigam, ist ein Bild dafür. Kannst du dir was Intimeres vorstellen? Eine engere, eine persönlichere Beziehung als die Beziehung zwischen einem Bräutigam und seiner Braut? Was Persönlicheres als eine Ehebeziehung? Das ist das Bild. Und Jesus gibt dir und mir dieses Bild, um uns zu sagen, ich liebe dich. Ich begehre dich. Ich bin verrückt nach dir, wie der Bräutigam nach der Braut. Ich habe dir einen Antrag gemacht. Ich will dich heiraten. Es geht Gott nicht um Religiosität. Darin ist Gott überhaupt nicht interessiert, dass wir religiöse Menschen sind. Leute, ich persönlich, ich habe null Interesse daran, dass meine Frau jeden Sonntag um 10.30 Uhr in die Garage geht, wo sie irgendwo ein Foto von mir aufgehängt hat und so einen kleinen Schrein gebaut hat. Nicht wirklich, aber so als Bild. Da hängt so eine Karikatur von mir, die irgendwer, so ein Straßenzeichner da gezeichnet hat. Und dass sie steht vor dem Bild und irgendwie singt, oh, du bist wunderbar. Und Jubel, wir frohlocken, Halleluja. Und dann irgendwelche so Formeln runterleiert, mein Ehemann in Grünstadt, dein Name ist ziemlich cool. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich will dich ehren, ich will deinen Willen tun. Amen, so soll es sein. Und ich stehe daneben, denke mir, hey, was soll der ganze Quatsch, ja? Und dann steht sie auf und guckt mich nicht mal an und geht weg von mir und flirtet mit anderen Männern und lebt für andere Typen und denkt dann an mich. Mich würde das stören, ehrlich gesagt. Sehr. Das mag ich nicht. Daran bin ich nicht interessiert. Ich will die Jennifer. Ich will Beziehung mit ihr. Ich will sie lieben und ich will geliebt werden von ihr. Und Leute, so habe ich aber jahrelang mit Gott gelebt. Wie gesagt, jeden Sonntag in die Kirche, Vater unser im Himmel, Amen, und dann rausgegangen und Rest der Woche nimmer an ihn gedacht. Ich meine, ich habe im Gottesdienst auch kaum an ihn gedacht. Vielleicht die Mädels, die zwei Reihen vor mir gesessen sind oder so, keine Ahnung. Und ich glaube, Gott mag das nicht. Gott mag nicht, dass wir religiös sind. Gott mag keine Religiosität, er hasst es. Leute, es geht um eine persönliche Beziehung mit Jesus. Darum geht's. Hast du die? Es geht um eine Liebesbeziehung mit ihm. Er liebt dich. Er liebt dich leidenschaftlich. Und er möchte, dass du ihn liebst. Er möchte dein Herz. Darum geht's Gott. Und so jedes Mal, wenn du eine Hochzeit siehst, denk daran, wie sehr Jesus dich liebt. Und wir haben schon das Hochzeitsmahl des Lammes gesehen hier im Buch der Offenbarung. Aber jetzt sehen wir diese heilige Stadt, das neue Jerusalem, herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Denk dann an einen Hochzeitstag, die verheiratete Zeit oder die noch nicht, die davon träumen. Hier, als die Jennifer eingezogen ist in diese Kirche, wow, ich war hin und weg. Wow, sie war so schön, ist sie immer noch. Aber an dem Tag war sie ganz besonders schön. Wow, da ist mir die Luft weggeblieben, das hat mir den Atem geraubt. Und wisst ihr was, das ist meine Erfahrung eigentlich bei jeder Hochzeit. Jede Braut ist schön. So schön, wie sie nur sein kann. Jede Braut ist schön. Ich meine, davon träumen die Mädels schon, wenn sie ganz klein sind. Keine Braut plant, ich möchte so hässlich wie möglich sein an meinem Hochzeitstag. Davon träumt niemand. Nee, sie will so schön sein wie möglich. Sie will dem Bräutigam gefallen. Und das soll natürlich unser Herz sein als Braut Christi. Ihm zu gefallen. Und im Epheser 5 lesen wir auch, dass Jesus uns hilft bei unserer Kosmetik. Spricht hier vom Wasserbad im Wort, mit dem er uns reinigt. Und damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei, steht hier. Und wir müssen natürlich Ja sagen zu diesem Prozess, Ja sagen zur Heiligung. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von Phil Twenty, wer den kennt, ist der Missionspastor von der Calvary Chapel in Costa Mesa. Der macht so ein Missionsgebets. Also Leute beten für euch jede Woche auf der ganzen Welt. Schick ab und zu mal so Gebetsanliegen hin. Und hat angerufen, wollte einfach mit mir beten. Und dann habe ich gesagt, hey Phil, was können wir für euch beten? Und er hat gesagt, ach, betet einfach hier für den täglichen Kampf mit meinem Fleisch, mit Stolz. Ich will Jesus ähnlich sein. Ich habe mir gedacht, wow, das ist so ein Mann, ich weiß nicht, irgendwo in seinen 70ern, wahrscheinlich mittlerweile, und für mich die Gottesfurcht in Person. Und das hat mich echt beeindruckt. Das war das Herz dieses wunderbaren, gottesfürchtigen alten Mannes. Ich will mehr wie Jesus sein. Ich will heiliger sein. Das war sein Herz. Das hat mich überführt. Ich meine, ich hatte alle möglichen Gebetsanliegen. Mir kam das so vor wie der Paulus, der gesagt hat am Ende seines Lebens, ich bin der größte aller Sünder. Und ich will eine schöne Braut sein für Jesus. Das soll mein Herz sein, das soll unser Herz sein. Das soll unser Ziel sein. Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Gemeint ist hier das Bundeszelt aus dem Alten Testament, das die Gemeinschaft mit Gott, die Gegenwart Gottes repräsentiert hat. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. 3. Mose 26, Vers 11. Ich werde meine Wohnung in eure Mitte setzen und eure Seele, meine Seele wird euch nicht verabscheuen Und ich werde in eurer Mitte leben und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Dieses alttestamentliche Heiligtum war ein Bild für unsere Ewigkeit mit Gott letztendlich. Aber Gott wird bei uns sein. Das ist jetzt schon wahr. Jetzt in unserem Herzen. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und wenn er kommt, dann von Angesicht zu Angesicht in Vollkommenheit. Und Leute, das macht den Himmel zum Himmel. Gottes Gegenwart, er wird bei uns sein. Er ist jetzt schon bei uns. Wir können schon ein Stück Himmel auf Erden erleben, ein bisschen einen Vorgeschmack, aber hey, aber dann geht's ab. Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Wie wunderbar, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Gott sagt hier nicht einfach unpersönlich, alle Tränen weg und dann trocknen die Tränen. Nee, es ist persönlich hier. Er selbst wird jede Träne abwischen. Das ist sein ganz persönlicher Dienst an dir. Wenn du traurig bist, wenn du Schmerzen hast, wenn dir weh ist um dein Herz, dann bringst du ihm. Sprich mit ihm darüber. Er ist der Gott allen Trostes. Und er will dich ganz persönlich trösten. Er will dich bildlich gesprochen in seinen Arm nehmen und diese Träne abwischen. Es ist persönlich hier. Das ist nicht abstrakte Theologie, das ist persönlich. Sein Liebesdienst an dir. Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, garantiert. Brauchst du einen neuen Start? Dann komm zu Jesus. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Ewige, der allmächtige Gott. Also wieder eine ganz sichere Verheißung hier, das ist sicher. Es ist geschehen, sprach Gott. Erinnert mich daran, dass er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Von seiner Seite her ist alles vollendet, ist alles bereitet. Das Geschenk ist zugestellt, du musst es nur noch annehmen und auspacken, das ist unser Teil. Und wenn du das tust, dann gilt es für dich. 100%, ganz sicher, siehe, ich mache alles neu. Und dann sagt er weiter, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Bist du durstig? Dürstet deine Seele? Dann ist die Antwort nicht ein neues Auto oder ein größeres Haus oder das neue iPhone oder mehr Ruhm oder mehr Geld. Nee. Auch nicht ein neuer Mann oder eine neue Frau. Die Antwort ist Jesus. Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir. Oh Gott. Jesus ist die Antwort und er wird den Durst deiner Seele stillen. Als Geschenk. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er es für dich verdient hat. Und wieder, hier haben wir einen Vorgeschmack davon in Beziehung mit Jesus. In der Ewigkeit werden wir die Fülle haben. Jesus spricht aber hier schon von Strömen lebendigen Wassers. Ich meine, aber in der Ewigkeit vollkommene Zufriedenheit. Vers 7, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, also es passiert wieder nicht automatisch, aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. oder zu werden denen, die an seinen Namen glauben. Wir müssen es annehmen, wir müssen persönlich glauben. Aber so ein Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein, und ich könnte eine ganze Bibelstunde darüber halten, haben wir heute offensichtlich nicht mehr Zeit dazu. Aber nur so viel, wir haben das Bild von der Braut und dem Bräutigam, jetzt haben wir wieder ein persönliches Bild. Das Bild von einem Kind und seinem Papa. Und auch diese Eltern-Kind-Beziehung ist was ganz Persönliches. Ich meine, ich hoffe, ihr liebt alle Menschen, ihr seid gute Christen, gell? Aber ich behaupte, es gibt Menschen, die ihr ganz besonders liebt. Die haben was gut bei euch. Die sind euch näher als andere. Und das ist eure Familie. Mit denen habt ihr mehr Gnade als mit anderen. Das ist eure Familie. Eure Kinder. Die haben einen Bonus bei euch. Hey, für meine Kinder, ich würde alles für sie geben. Und ich mag es, sie glücklich zu sehen. Hey, wenn sie lachen und sich freuen, bei mir zu sein, das wärmt mein Herz. Wenn ich heimkomme und sie, ah, Papi, Papi, Papi. Ja. Und ich würde mein Leben für sie geben. Ich würde sie verteidigen bis zum letzten Blutstropfen. Das sind meine Kinder. Die gehören zu mir. Wer sie antastet, tastet mich an. Und wisst ihr was? So persönlich identifiziert sich Jesus mit dir und mit mir. Er hat dem Saulus gesagt, der die Christen verfolgt hat, was verfolgst du mich? So persönlich ist er um uns besorgt. Vers 8, aber den Feigen und den Ungläubigen. Hey, oh, Menschenfurcht, ha? Hält so viele Menschen von Gott fern, von Jesus fern, davon ab, ihm zu folgen. Besonders in Zeiten der Verfolgung. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen. Jesus hat gesagt, es beginnt im Herzen. Wenn du einer Frau nachguckst, mit der du nicht verheiratet bist, dann hast du schon die Ehe gebrochen im Herzen. Wenn du Hass hast im Herzen gegen jemanden, dann hast du schon gemordet. Wir sind alle schuldig. Und Zauberern und Götzendienern, diejenigen, die für irgendetwas anderes leben als für Jesus. Und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Müllverbrennung. Das ist der zweite Tod. Jesus wird niemanden zwingen, mit ihm zu leben. Nicht hier und auch nicht in der Ewigkeit. Aber wenn wir zu ihm kommen, können wir reingewaschen werden von all unserem Müll. Und wir können Beziehung haben mit ihm und auch nach sehender Sicht. Und wir können Gemeinschaft mit ihm erfahren. Ein Stück weit von dieser Fülle, von dieser Zufriedenheit unserer Seele in unserem Schöpfer. Und vollendet, wenn er wiederkommt in der Ewigkeit. Oh, was für ein wunderbares Bild. Kriegt er eine Sehnsucht, wenn wir hier diese Verse lesen? Zum Abschluss zwei Sachen. Erstens die wichtigste Frage in deinem Leben, wo willst du die Ewigkeit verbringen? Ich meine, wenn du das hier liest, Neue Jerusalem, Gemeinschaft mit Gott oder hier Feuersee, Müllhalde, Tod. Wie willst du die Ewigkeit verbringen? Und zweitens, wenn das, was Johannes hier sieht, wenn das jetzt schon ein Stück weit Realität ist, geistlich, und wenn das unsere Ewigkeit beschreibt, unsere ewige Existenz, wenn die nächsten 100 Millionen, Billionen von Jahren, was tut das mit uns? Was tut das für uns? Ich denke, erstens, es heißt, du bist nie allein. Jesus hat gesagt, ich bin mit dir. Und das, seine Gegenwart wird nur stärker und realer. Zweitens, ich habe einen Sinn und einen Zweck. Ich weiß, wozu ich hier bin. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, wohin ich gehe. Ist wunderbar. Drittens, ich habe Perspektive. 1. Johannes 2, Vers 15, da heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist, denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was die Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierden der Augen, Habsucht, Materialismus und der Hochmut des Lebens, Stolz, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und Vers 17, die Welt vergeht. Lass uns das nie vergessen. Die Welt vergeht. Das wird alles verbrennen. Sehr bald. Die Welt vergeht. Und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Oh, das hilft uns weise zu leben, diese ewige Perspektive zu bewahren. Das hilft uns richtig zu investieren. Dass wir nicht Materialisten werden. Leute, wir können nichts mitnehmen von unserem Zeug. Wir können es vorausschicken, wenn wir es für Jesus investieren, fürs Reich Gottes. 1. Korinther 15, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Jesus wird dich belohnen für jedes dumme Glas Wasser, was du jemandem im Namen Jesu gibst. Lasst uns nicht müde werden im Gutes tun, schreibt uns der Paulus. Perspektive soll uns auch zu einem heiligen Leben anspornen. Johannes schreibt uns im 1. Johannes 3, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Und wir können Vorfreude haben, das ist mein 4. Punkt hier. Wir dürfen wissen, das Beste kommt noch. Und 5. Punkt, wir haben eine Zukunft und eine Hoffnung. Und das hilft uns auszuharren, wenn es schwierig wird hier und jetzt. Wir durch Krankheit gehen müssen oder Leid durchmachen müssen, das Wissen, dein Leiden ist nur sehr, sehr kurz. Paulus sagt, das vorübergehende Leichte im Gegensatz zu dem ewigen Gewicht von Herrlichkeit, das wiegt es wieder auf. Vielleicht hilft es dir, eine schwierige Beziehung oder eine schwierige Ehe durchzutragen bis in die Ewigkeit zur Ehre Gottes. Und als letzten Punkt, 6. Punkt, Paulus schreibt uns auch, wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir wissen, dass unsere Lieben, die im Glauben an Jesus uns vorausgegangen sind, dass sie in der Herrlichkeit sind. Und dass wir sie wiedersehen werden. Dass sie an dem Ort sind und in der perfekten Beziehung sind, nach der unser Herz sich sehnt. Und wir haben einen Tröster hier. Den Gott allen Trostes, solange. Also eine wunderbare Perspektive. Nächste Woche studieren wir das weiter. Die ersten 8 Verse sind sozusagen die Zusammenfassung von dem Rest des Buches. Wir werden all diese Themen nochmal sehen. Guter Gott, wir sind so dankbar für das, was du für uns bereitet hast, für das, was wir schon jetzt mit dir erleben dürfen. Ich danke dir, dass du persönlich bist, dass wir in einer persönlichen Beziehung mit dir leben dürfen, schon hier und jetzt. Und ich danke dir, dass du das Perfekte, die Herrlichkeit für uns bereitet hast. Und Herr Jesus, wir sagen, Maranatha, komm. Wir sehen uns nach dir. Halt uns nah bei dir und halt uns auf dich ausgerichtet. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.